Psalm 139, die ersten vier Verse und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Amen. Ich bete vor diesem Psalm und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, ein Wort von dir, das uns gut tut und gut tun soll. Aber wie schwer sind deine Gedanken? Nun öffne unser Herz und unseren Verstand für dein Wort. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde, wir kennen alle den Omnibus, wissen aber wahrscheinlich nicht, was es heißt, Omnibus. Also ist ein zusammengesetztes Wort, Omni, das heißt alle, und Bus, ja, das ist an und für sich der Ochse. Also Omnibus, alle Ochsen. Sind da alle, die da mitfahren, Ochsen? Nein, sind sie nicht. Psalm 139 beschreibt Gottes Omniszenz, das heißt seine Allwissenheit, und Gottes Omnipotenz, das heißt seine Allmacht. Und die sind für die Kinder Gottes das Allertröstlichste. Für Ochsen, die ihre Sünden verbergen wollen, sind sie allerdings beunruhigend. Drei Punkte zu Psalm 139, die unbegreifliche Allwissenheit, die Omniszenz. Zweitens die unbegreifliche Allmacht, die Omnipotenz. Und drittens die unbegreifliche Führung für Ochsen. Gut, wir gehen zu Punkt 1. Gottes unbegreifliche Allwissenheit. Da steht ganz am Anfang, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Dieses Erforschen kann man auch mit Suchen übersetzen und Gott muss nämlich nichts erforschen, da er sowieso alles weiß. Er muss da nicht forschen. Und Suchen ist hier besser angebracht. Als Adam gesündigt hat, sucht Gott ihn und Gott sucht nie vergebens. Wenn wir als Kinder Verstecken gespielt haben, da haben die Sucher die Versteckten nicht immer gefunden. Ich erinnere mich an ein Versteckenspiel, das war am Abend und da hat einer, ein 12-jähriger Sucher, er hat einfach nicht gefunden. Da hat er geschrien und dann ist er wieder zu dem Haus gelaufen und dann zum anderen und dann ist er wieder zurück auf den zentralen Platz und dann ist er in dieses Haus gelaufen. Das war sein eigenes Haus. Da hat er gewohnt. Er hat einfach aufgegeben und hat die Verstecken in ihren Verstecken lassen und nach einer halben Stunde sind wir dann wieder rausgekommen und haben den Sucher gesucht. Er war einfach weg. Wenn Gott sucht, die findet er auch. Und sie sollten froh sein, von ihm gefunden zu werden. Gerade weil es sie die Sünde kostet. Hier sagt David, du kennst mich. Es ist das bekannte Wort von das hebräische Yada. Und das heißt nicht nur kennen, sondern auch erkennen. Und heißt zumindest eins sein mit dem Erkannten. Der Apostel schreibt in Galater 4, 9, ihr habt Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Ihr seid also eins. Und dass er sich hier steigert, ihr seid viel mehr von Gott erkannt worden. Ja, er hat euch gesucht und er hat euch erkannt. Und das ist so. Und Gott kennt tatsächlich die Gedanken aller Menschen noch bevor sie sie selbst kennen. Und das ist für den David, den König, heilsam. Denn er will ja, dass Gott ihn prüft, damit er selbst erfährt, was er eigentlich vorhat, wie er es eigentlich meint, was für Pläne er hat. Dass er das selbst merkt. Das ist auch an für sich heilsam für uns, damit wir merken, ob unsere Wege auch seine Wege sind. Das soll er uns schon zeigen. Das tut er auch. Das zeigt er uns auch. Denn es ist bei uns auch so, dass gut gemeint nicht immer gut gedacht ist und gut gemacht ist. Also in unseren Plänen, da steckt denn durchaus eine ordentliche Portion Egoismus drin. Und ja, das ist nicht unbedingt gut gemeint und gut gedacht und gut geplant und gut überhaupt. Er soll es uns zeigen und er tut das auch. An für sich durch die 10 Gebote. Das Wort Gottes ist laut Hebräer 4,12 ein zweischneidiges Schwert. Das zeigt schon, was da drinnen steckt oder was da drinnen steckt und was wir da wollen. Und es richtet es aus. Das ist das Erste, was Gott tut, oder wenn man es wissen will. Es ist seine Allwissenheit und die ist gut. Und wenn er uns mitteilt, wie unsere Gedanken und unsere Pläne sind, dann tut uns das gut. Ich komme zu Gottes unbegreiflicher Allmacht und lese die Verse 5 bis 18. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich ins Totenreich, siehe, auch dort bist du. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken, muss die Nacht auch Licht um dich sein, um mich sein. Denn auch Finsternis ist nicht Finsternis bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren geschaffen und mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken, wie groß ihre Summe. Sollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Hier nicht alles, aber der 15. Vers, der hat es denn doch in sich. Du sahst mich, als ich noch gar nicht war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, als es noch keinen von ihnen gab. Das heißt, du hast mich gekannt und gesehen, als es noch gar keine Welt gab, als es keine Zeit gab und mich schon längst nicht. Da hast du mich schon gesehen und gekannt. Starke Aussage. Aber das deckt sich mit dem, was der Apostel im Neuen Testament schreibt an die Epheser, Kapitel 1. Er schreibt, Er hat uns in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und durch Jesus Christus zu seinen Kindern vorherbestimmt. Das ist auch etwas, was in Römer 8 gesagt wird, die er zuvor ersehen oder erkannt hat. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also was hier gesagt ist, ist, da war Gott, bevor er die Erde geschaffen hat, bevor er die Himmel geschaffen hat und wir ins Leben kamen, da hat er uns schon gekannt. Und vorherbestimmt. Also diese Vorherbestimmung, in Christus zu sein, das Vorherbestimmung, das heißt dann für sich Prädestination. Und die gehört zu Gottes Allmacht. Wir sind also nicht seine Kinder, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Wir sind seine Kinder, weil Gott sich für uns entschieden hat, als wir noch gar nicht waren. Und er hat uns dann zu unserer Zeit zu seinen Kindern gezeugt, uns durch seinen Geist, seinen Sohn, sein Wort gezeugt und uns auch Glauben gegeben. Das alles war zuvor. Und erst als er uns dann auch den Glauben gegeben hat, und es ist eine Gabe Gottes, also der rechte Glaube, Glauben tut man ja immer etwas, aber der rechte Glaube ist eine Gabe von Gott und er hat sie uns gegeben und wir haben dann uns zu ihm bekehrt, ihn als Herrn bekannt. Ja, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Raum und Zeit sind relativ, wie Einstein und andere das bewiesen haben. Also die Zeit ist nicht immer gleich. Sie vergeht zum Beispiel am Äquator anders schnell als am Nordpol. Zeit ist relativ und Gott steht außerhalb dieser Zeit. Er sieht, wie von seiner Position aus sieht er die Zeit dahinfliegen. Und es ist für ihn alles das Gleiche. Er hat alles im Blick. Er hat die Vergangenheit im Blick, er hat die Zukunft im Blick und natürlich auch die Gegenwart. Er sieht das. Wie in einem Bild. Ist für uns zwar unvorstellbar, aber es ist doch das, was Sache ist. Und dass Gott außerhalb von Raum und Zeit und dass die Zeit relativ ist, das ist schon etwas, was das Alte Testament bezeugt und das Neue Testament. Psalm 90, Psalm 139 und Petrus schreiben davon. Die Zeit ist relativ und Gott hat alles im Blick. Ja, er kümmert sich in der Zeit um seine Kinder. Und dann steht hier eben im Psalm 139 auch noch, dass er uns eingeschrieben hat in sein Buch. Das geschah auch bevor die Zeit anfing, das geschah auch schon vor die Welt war, bevor es Zeit gab, bevor die Tage waren. Da hat er uns schon theoretisch eingeschrieben und dann das praktisch gemacht, also Theorie und Praxis. Praxis war dann, als wir in das Gemeindebuch eingeschrieben wurden. Denn das Buch der Gemeinde ist auch das Einschreiben im Himmel. Da ist man praktisch eingeschrieben, ist Mitglied des Herrn Jesus Christus, ist Mitglied seines Leibes. Diese Prädestination und Allmacht Gottes, die ist sehr tröstlich, wenn auch schwer begreiflich. Warum hat er mich auserwählt? Gesucht und gefunden. Denn dafür musste er an für sich seinen einzig guten Sohn verlieren, und ihm alle meine Sünden aufbürden, ihn richten, damit ich gerechtfertigt bin. Denn das ist es, was Gottes Gerechtigkeit und Liebe verlangen. Und dass er ihn so furchtbar gerichtet hat, um so einen wie mich zu lieben, ja, das ist mir unbegreiflich. David rühmt Gottes Allmacht und Liebe. Er sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das etwas, dasselbe sagt der Herr Jesus auch. Er sagt in Johannes 10, 27 folgende, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ist wieder dieses Kennen drins. Sie hören meine Stimme, kennen seine Stimme, und ich kenne sie. Er kennt sie. Er kennt seine Schafe. Und er hat sie ja in seine Herde gestellt. Und die hören jetzt seine Stimme. Und sie folgen ihm. Ist ganz natürlich. Und es ist auch gut. Und seine Aufgabe ist es, sie zu bewahren. Mit aller Macht. Er sagt hier, dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann. Und niemand sie aus Gottes Hand reißen kann. Das gehört zur Allmacht. Und wie das aussieht, das sagt uns Römer 8, 28. Da steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also das Gute, das wir haben, das wirkt Dankbarkeit gegenüber Gott. Schlechtes, das uns passiert, muss zum Wohl unserer Seele dienen. Das Schlechte muss uns dienen, denn er lässt nicht zu, dass die Seinen kaputt gehen. Das lässt er nicht zu. Und er hat alle Macht dazu, sie zu bewahren. Auch wenn es nicht so aussieht, das Schlechte muss uns dienen. Damit wir als Kinder wachsen. Schlechtes muss dem Wohl unserer Seele dienen. Ja, denn es stärkt danach das Vertrauen. Es geht wieder gut. Und die Kinder Gottes, die das Übel, das Schlechte erlebt haben, die aber auch Gottes Trost erlebt haben, die können dann andere trösten und ermutigen. Und dazu gibt Gott auch das Schlechte, damit es den Kindern gut tut und damit sie auch gute Seelsorger für die anderen werden. Psalm 139 zeigt viel von Gottes Allmacht. Da steht, stieg ich zum Himmel hinauf, bist du da, bettete ich mich ins Totenreich, auch dort bist du. Ja, der Herr Jesus sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten. Er ist ein Gott der Lebenden und er weckt Tote zum Leben. Das ist Allmacht. Und dann das Schönste, nämlich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde mich doch deine Hand dort führen und deine Rechte mich halten. Das ist die schönste und wahrste Poesie. Also wahrste Poesie, wahre Poesie, lässt sich ja nicht steigern. Wo wir auch sind, führt uns seine Hand gut und recht. Und das ist das, was hier ein Doppel ist. Er führt mit der rechten Hand. Und die rechte Hand ist dann für sich ein Bild des Herrn Jesus Christus, der beim Missionsbefehl auch zusichert, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und als der Arzt und Missionar David Livingston Afrika erkundet hat und nebenbei die berühmten Victoria-Fälle entdeckt hat, da war er oft in Gefahr. Denn die einheimischen Stämme, die haben sich gegenseitig bekriegt und sie waren furchtbar bedrohlich. Als er den Sambesi überqueren wollte, da haben sie am anderen Ufer schon auf ihn gewartet, Hunderte. Und sie haben ihn gedroht. Und da schlägt er sein Zelt auf und liest in der Nacht Matthäus 28, wo der Herr Jesus eben das sagt. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und dann schreibt Livingston in sein Tagebuch, das sind die Worte eines höchst beachtenswerten Gentlemans. Und damit ist es gut. Und am nächsten Morgen nimmt er sein Kanu und paddelt über den Sambesi und sie sind alle weg und er geht weiter. Kann weitergehen. Es ist ein höchst ehrenwerter Gentleman, der sein Wort so sagt. Und es auch durchsetzt. Finsternis ist nicht finster bei dir, die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist an für sich in der Bibel schlecht, weil da finstere Gedanken zu eben solchen Taten werden. Und die letzte Finsternis ist die Hölle. Menschen, bei denen Gottes Licht nicht wollen und tun erfasst, die leben in der Finsternis. Sie bleiben finster und leben in der Finsternis. Aber Gott und sein Wort, die bringen Licht in die Finsternis, decken die Sünde auf, damit wir zum Herrn Jesus Christus rennen. Und 1. Johannes 1,7 sagt uns, wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Da ist Licht und da ist Reinigung. Zur tätigen Allmacht und Liebe Gottes gehört eben, dass er uns Licht gibt und Sünden vergibt. Dann steht hier im Psalm 139, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Also nicht unsere Eltern haben uns geschaffen, sondern Gott. Und Nieren entgiften den Körper. Der Herr entgiftet unser Wollen und unser Tun. Unsere Seele, unser Herz. Und ja, wunderbar gemacht bin. Wenn man sich so mit seinen Macken und Krankheiten anschaut, stellt man sich vielleicht schon die Frage, ob man denn wunderbar geschaffen ist. Epheser 2 gibt die Antwort. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Also die Antwort ist, nur in Christus sind wir Gottes wunderbares Werk. Ja, der Körper ist auch wunderbar geschaffen, aber das wunderbare Werk Gottes, das ist in Jesus Christus. Und für dieses Werk, da steht im Psalm 139 und in Epheser 2,10 eben Poema, von dem das Wort Poesie kommt. Psalm 139 ist wahre Poesie. Und Gottes Kinder werden wahre Poesie unter Gottes Allmacht und Licht. Kommt zum dritten Punkt, Gottes unbegreifliche Führung. Ich lese die Verse 19 bis 24. Ach Gott, dass du die Bösen tötest, tötetest und Mörder von mir weichen müssten. Denn sie reden lästerlich von dir, und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse, Herr, die dich hassen, und verabscheue, die sich gegen dich erheben. Ich hasse sie mit tiefstem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüf mich und erfahre, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Also die Bösen, die Mörder, die Lästerer, die Aufrührer, die sind tatsächlich Gottes Feinde. Und zwar ohne, dass sie einen Grund dafür haben. Denn was Gott sagt, ist immer nur gut. Das ist gut. Seine Anordnungen sind gut. Und mutwillige Sünder sind dann halt eben Feinde Gottes und Feinde der Menschen. David hasst sie. Der hasst sie auch, weil sie damit dem Teufel in die Hand spielen. Was für einen Grund sollte Gott haben, die zu lieben, die absichtlich gegen ihn und seine Kinder sündigen? Was für einen Grund sollte der Herr Jesus haben, ihr Tun zu rechtfertigen? Er rechtfertigt die, denen die Sünde, der Teufel, einen Fuß stellt, sodass sie fallen. Die rechtfertigt er, und er hilft ihnen auch wieder zurecht, wenn sie so dumme Boxen waren. Die haben's gut. Wenn David hier sagt, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüf mich, schau, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Ja, das ist der Schluss des Psalms und das ist wesentlich für ihn selbst. Also ich habe es am Anfang schon erwähnt, man weiß nicht immer, ob das gut ist, was man plant. Da kann viel Egoismus dabei sein. Jetzt prüf mich, zeig mir's. Und leit mich auf ewigem Weg. Also für leiten, das ist jetzt auch wieder ein schwieriges Wort, da hat die Luther-Übersetzung tatsächlich treibe mich auf ewigem Weg. Nicht leiten. Das geht auf Luther zurück, der in seinen Schwierigkeiten und seinen Problemen und seinen vielfachen Anfeindungen bekannt hat, dass er manchmal von Gott getrieben worden ist, nicht geleitet. Er hat leiten, das sieht man, das ist angenehm, aber da in all diesem Trubel und in diesen wahnsinnigen Schwierigkeiten, da ist er schlichtweg getrieben worden. Und das ist das, was Gott auch tut. Also leiten oder treiben, es ist ein und dasselbe Wort und Gott tut das. Er leitet ein, wenn es gut geht, durch sein Wort. Wenn es schlecht geht, wenn man unter Druck ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass er einen schon recht treibt. Und wenn wir unter Druck sind, dann gleichen wir den Ochsen. Und wir sollen bei Gott eingespannt sein und nicht von sonst jemandem. Ich komme zum Schluss. Dieser Psalm ist wahre Poesie. Gott ist allwissend. Es ist erschreckend für Sünder, aber gut für uns. Wir müssen ihm nichts vormachen. Zweitens, die Omnipotenz. Gott ist allmächtig. Das ist gut für uns, denn er setzt seine Allmacht um Jesu Christi willen für seine Kinder ein. Und nichts kann ihn davon abhalten. Drittens, der Omnibus, alle Ochsen. Es ist tatsächlich besser, von Gott getrieben zu werden, als vom Bösen. Amen.
Amen.